Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, im Nachrichtenstudio begrüßt Sie heute Kerstin Jakubik.
Nachrichten.
Nordmazedonische Präsidentin zu Besuch in der Slowakei. Niederlande respektieren die Slowakei als EU- und NATO-Partner. Schattenwirtschaft umfasst in der Slowakei 17 Milliarden Euro. Die nordmazedonische Staatspräsidentin Gordana Siljanovska-Daukova ist am Montag zu einem Besuch der Slowakei angereist. Auf ihrem Programm stehen Treffen mit Staatspräsident Peter Pellegrini, Parlamentschef Richard Raschi sowie Vizepremier und Verteidigungsminister Robert Kaliniak. Der Besuch der Präsidentin knüpft an den Dialog an, den das slowakische Staatsoberhaupt letztes Jahr im Oktober in Skopje eröffnet hatte, bei dem auch ein Memorandum über die wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet wurde. Praktische Ergebnisse dieser Kooperation verspricht man sich insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen, Energiewirtschaft, Verkehrsanbindung sowie bei der Weiterleitung slowakischer Erfahrungen aus dem Integrationsprozess. Wie die slowakische Präsidentenkanzlei verlauten ließ, wolle die Slowakei durch den Besuch der Präsidentin bestätigen, dass sie Nordmazedonien als NATO-Verbündeten und Partner betrachtet, dessen europäische Perspektive sie langfristig unterstützt. Die Niederlande schätzen die Slowakei als Partner in der Europäischen Union und in der NATO. Die Grundlagen der Partnerschaft zwischen beiden Ländern sind solide. Dies erklärte der niederländische Außenminister Tom Berendsen nach einem Treffen mit dem slowakischen Außenminister Juraj Blanár am Montag in Bratislava. Laut Blanár sind die Niederlande der fünftwichtigste Handelspartner der Slowakei, wobei sich das Außenhandelsvolumen auf rund 5 Milliarden Euro beläuft. Die Minister befassten sich auch mit dem Krieg in der Ukraine. Blanár wiederholte, dass es für den Konflikt keine militärische Lösung gebe und er auf dem diplomatischen Wege gelöst werden müsse. Wie er feststellte, war diese Ansicht zu Beginn des Krieges noch relativ selten. Heute jedoch würden immer mehr EU-Vertreter fordern, den Dialog mit der Russischen Föderation wieder aufzunehmen und eine Lösung zu finden. Laut Berendsen ist es wichtig, die Einheit Europas zu fördern und den Angriff Russlands zu verurteilen, da dort keine konstruktiven Ansätze für Friedensverhandlungen gezeigt werden. Deshalb sprach er sich weiterhin für eine militärische als auch nicht militärische Unterstützung der Ukraine aus. Die Schattenwirtschaft umfasst in der Slowakei ein Volumen von etwa 17 Milliarden Euro. Dies erklärte der Präsident der Finanzverwaltung Josef Kiss am Montag bei einer Pressekonferenz im Beisein von Polizeipräsidentin Jana Maškarová nach der Unterzeichnung des Memorandums Steuerschild, das auf eine effektivere Bekämpfung von Steuerkriminalität und organisiertem Steuerbetrug abzielt. Kiss erklärte unter anderem, die Schattenwirtschaft macht in der Slowakei etwa 12 bis 13% des Bruttoinlandsprodukts aus. Dies ist vor allem auf nicht gemeldete Umsätze, Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung zurückzuführen. Deshalb freue ich mich sehr, dass eine Diskussion darüber entstanden ist, wie wir die Rechtsdurchsetzung, über die wir heute bei der Aufdeckung von Straftaten verfügen, insbesondere im Bereich der Mehrwertsteuer, effizienter gestalten können. Das Memorandum selbst befasst sich laut Kiss mit der Bildung von Expertenteams. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die Slowakische Akademie der Wissenschaften hat am Montag die Ausschreibung für ihr Förderprojekt Impuls eröffnet, mit dem sie Spitzenwissenschaftler aus aller Welt in die Slowakei locken will. International anerkannte Wissenschaftler und talentierte junge Forscher haben damit erneut die Möglichkeit, ihre wissenschaftlichen Vorhaben in der Slowakei umzusetzen. Ausgewählte Bewerber können für ihre fünfjährigen Projekte eine finanzielle Förderung in Höhe von bis zu 800.000 Euro erhalten. Dies teilte der Sprecher der Akademie, Josef Bettner, mit. Die größte wissenschaftliche Einrichtung in der Slowakei schreibt das Förderprogramm Impuls seit 2021 regelmäßig aus. Jedes Jahr werden 3 erfolgreiche Bewerber gefördert. Dank des Programms kommt eine neue Generation hochqualifizierter wissenschaftlicher Führungskräfte an die Forschungseinrichtungen der Akademie, wodurch deren Internationalisierung und internationale Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Der Chef der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Martin Wenhardt, sei überzeugt, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Akademie darin besteht, Voraussetzungen für das Wachstum wissenschaftlicher Exzellenz zu schaffen. Das Programm Impuls sei dabei eine Vorzeigeinitiative, die die Akademie aus eigenen Mitteln finanziert. Sie betrachte die Investition in talentierte und ambitionierte Wissenschaftler nämlich als eine Investition in die Zukunft der Slowakei. Wenhardt freue sich, dass auch durch diese Ausschreibung die Entstehung neuer Forschungsteams, die Entwicklung origineller wissenschaftlicher Fachrichtungen und die Heranbildung von Persönlichkeiten gefördert werden, die den Kurs ihrer Fachbereiche im In- und Ausland bestimmen können. Er betonte weiter: Impuls ist ein Symbol für unser Vertrauen in die Wissenschaft, unseren Mut, Spitzenleistungen zu fördern und unseren Ehrgeiz, ein vollwertiger Teil des europäischen Forschungsraums zu sein. Das Programm richtet sich an Wissenschaftler, die bereits international anerkannte Ergebnisse erzielt haben und bereit sind, die Verantwortung für die Leitung eines eigenen Forschungsteams zu übernehmen. Seit der Gründung des Förderprogramms Impuls haben sich 155 Bewerber aus aller Welt beworben und die Akademie der Wissenschaften hat bisher 15 Projekte gefördert. Die Projekte aus der ersten Ausschreibung, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, laufen im Jahr 2027 aus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute stellen wir Ihnen Deutschlands Basketballtrainer des Jahres vor, der mit den Bamberg Baskets eine beeindruckende Saison hinlegt. Und anschließend machen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Wir rufen uns einen Humanisten ins Gedächtnis, der im 19. Jahrhundert das nationale Bewusstsein der Slowaken prägte. Eva Medelska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Seine professionelle Spielerkarriere begann er in der Slowakei und brachte sie in Deutschland auf den Höhepunkt. Nun baut er sich auch als Trainer einen hervorragenden Ruf auf. Anton Gavel wurde am 24. Oktober 1984 in Košice geboren und ging bereits als Teenager nach Deutschland, um dort Basketball zu spielen. Und das mit Erfolg. Er wurde 4-mal zum slowakischen Basketballer des Jahres gewählt und gewann als Spieler 5 deutsche Meisterschaften sowie 4-mal den deutschen Pokal. Darüber hinaus erhielt er die Auszeichnung für den besten Nachwuchsspieler, den besten Verteidiger sowie den wertvollsten Spieler der Finalserie in der Basketball-Bundesliga. Als Cheftrainer führte er Ratiopharm Ulm vor 3 Jahren zur deutschen Meisterschaft und in der aktuellen Saison feierte er mit den Bamberg Baskets den Pokalsieg. Letzten Monat wurde Anton Gavel zum Trainer des Jahres in der Bundesliga gekürt, nachdem er mehr als 78% der Stimmen von Vertretern aus Basketball und Medien erhalten hatte. Was bedeutet ihm dieser Erfolg?
Es ist eine Auszeichnung für unseren gesamten Trainerstab, nicht nur für mich als Trainer, sondern für den Coaching-Staff, alle drumherum. Ohne diesen Coaching-Staff wäre es nicht möglich. Also für mich ist es eine Auszeichnung, die wir alle als Staff bekommen haben.
Mit dem Sieg der Bamberg Baskets im Pokalfinale gegen Alba Berlin im Februar beendete Anton Gavel die 7-jährige Durststrecke des Vereins ohne einen großen Triumph. Der Grundstein dafür, dass diese Trophäe nach Bamberg ging, wurde seiner Meinung nach bereits etwas früher gelegt, in einem Spiel in Rostock vor dem Pokalhalbfinale.
Das war ein Spiel, das wir in Verlängerung gewonnen haben, nachdem wir schon mit 14 hinten waren. Ich glaube, da hat es ein bisschen angefangen, dass die Leute geglaubt haben oder die Spieler angefangen haben zu glauben, auch in schwierigen Situationen Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das Halbfinale in München, wo wir eigentlich am Anfang auch wieder hinten lagen, dann eigentlich schon fast gewonnenes Spiel in Verlängerung noch gehen mussten. Ich glaube, diese Resilienz ist irgendwas, was die Mannschaft auszeichnet und das hat für das Wochenende sicherlich einen Ausschlag gegeben.
Als Trainer wurde Anton Gavel bereits mit Ratio Farm Ulm deutscher Meister. Bamberg bezeichnet er jedoch als seinen Herzensverein.
Ich habe ja in Bamberg 5 Jahre als Spieler gespielt und hier die größten Erfolge nicht nur des Vereins, sondern auch für mich persönlich feiern dürfen. Und deswegen war es jetzt Zeit, auch was zurückzugeben. Das war eigentlich von Anfang an die Idee dahinter. Und wie gesagt, wir wollen sesshaft hier werden und meine Frau kommt aus Bamberg. Also alles fügt sich irgendwie zusammen.
Der 41-jährige Coach formte die Bamberger, die mit dem niedrigen Spieleretat in die Basketball-Bundesliga gestartet waren, zu einem starken Team, das sich nun im Playoff-Halbfinale mit Alba Berlin misst. Seine Erfolge bleiben in der Basketballwelt nicht unbemerkt. Einige Medien berichteten bereits über mögliche attraktive Angebote. Wohin könnte ihn sein Erfolgsweg als nächstes führen?
Ich lasse es alles auf mich zukommen. Das Wichtigste momentan ist alles, vor allem die Playoffs so weit wie möglich zu schaffen. Und das ist absolut der Fokus, was wir jetzt als Trainer alle haben. Alles andere ist zweitrangig.
Nach dem Pokal-Coup zitierte der Tagesspiegel Bambergs Geschäftsführer Philipp Höhne mit den Worten: Anton ist vorher schon eine Legende gewesen und jetzt macht er sich einfach unsterblich. Als die angesehene slowakische Basketballtrainerin Natalia Hejková im vergangenen Jahr ihre Karriere beendete, bezeichnete Anton Gavel sie als Ikone und sagte: Uns Trainern sollte das Motivation geben, dass jemand aus der Slowakei auf Weltniveau erfolgreich sein kann. Er selbst musste einige Herausforderungen meistern, um sich als Slowake in der deutschen Basketballszene Anerkennung zu verschaffen.
Für mich war es wichtig, sich damals als Spieler hier in Deutschland als Import, das heißt als Ausländer, durchsetzen zu können. Das war das Erste, was für mich enorm wichtig war, bevor ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe. Für mich war es wichtig, einfach etwas zu gewinnen und nebenbei auch Teil dazu zu sein. Also das heißt, ich dürfte viel spielen, ich dürfte mich hier als Ausländer beweisen. Der Druck war natürlich allgemein auf Imports immer ein bisschen größer. Und das war für mich enorm wichtig, das zu machen. Ich glaube, was dazugehört, ist sicherlich auch ein bisschen Glück, ein Quäntchen Glück. Aber normalerweise ist es die Arbeit, die man da investiert. Und meistens zahlt sich das aus.
Der Basketball in Deutschland verfügt über ein ganz anderes Fundament als in der Slowakei. Sportlich, wirtschaftlich sowie strukturell.
Ja gut, ich meine, wir reden ja von einem 82-Millionen-Land gegenüber von einem 5-Millionen-Land. Also es ist ja klar, dass bei uns in der Slowakei Eishockey und Fußball sicherlich mehr Präsenz und auch mediale Präsenz haben und auch sicherlich Finanzierung. Das ist zwar in Deutschland genauso, aber ich glaube mittlerweile mit den Erfolgen, was die deutsche Nationalmannschaft erreicht hat und was Leute wie Dirk Nowitzki und Dennis Schröder und jetzt die Wagner-Brüder alle zeigen und machen, ist es ja auch so, dass wir oder dass in Deutschland momentan auch die Jugend unglaublich mitzieht und neue Talente kommen und neue NBA-Spieler. Bei uns ist es meistens so, dass dann 1-2 Spieler plötzlich oder hoffentlich dann irgendwann mal auch zum Basketball finden und dann, so wie die Rancic-Brüder bei uns damals in der Slowakei, sich dann irgendwo durchsetzen. Ich glaube, bei uns ist es immer so Einzelfälle. In Deutschland wird es mittlerweile fast zum Standard. Klar, die Finanzen, die Liga an sich, die Strukturen und auch vor allem die Breite und Masse an Kindern. Und das ist auch sicherlich so, dass diese Spieler dann bei besseren Spielern aufwachsen können und von denen was mitnehmen und lernen können. Also sicherlich sind das große Unterschiede.
Anton Gavel absolvierte 89 Länderspiele für die Slowakei und 12 für Deutschland. Obwohl er seine größten Erfolge in der Bundesrepublik feierte, sagte er in einem Interview mit der Presseagentur TASR, dass er die Slowakei nicht vergessen habe. Könnte er sich vorstellen, seine Erfahrungen künftig auch in den Dienst des slowakischen Basketballs zu stellen?
Ja, ich kann mir sicherlich vorstellen, auch in der Slowakei, sagen wir mal, meine Erfahrung weiterzugeben. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber ich verfolge nach wie vor slowakischen Basketball, bin ein Riesenfan. Und zwar sind meine ehemaligen Mitspieler fast alle jetzt nicht mehr als Spieler tätig, sondern vielleicht in anderen Funktionen. Aber ich interessiere mich weiterhin für die Liga, für die Nationalmannschaft, für die Jugendnationalmannschaften. Also ich verfolge das jetzt alles. Aber ich muss ja auch sagen, dass ich jetzt mittlerweile ziemlich lange weg war aus der Slowakei, um jetzt da irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber sicherlich ist es möglich, in Zukunft, oder ich könnte mir das natürlich sicher auch vorstellen.
Staciht, wenn man nur will, singt nun Natascha in einer kurzen musikalischen Pause.
Chcem sa vrátiť späť na tento svet, púť, môžeš prestrihnúť, kadiaľ tečie prúd, alebo z úst do úst, dýchni mi vzduch, nech sa nadýchnem z plných pľúc.
Die Archive der slowakischen Vergangenheit sind voller Namen, die im Laufe der Zeit fast in Vergessenheit geraten sind. Die Kultur- und Wissenschaftseinrichtung Matica Slovenska hat daher im Januar das William Paulini Tortia ausgerufen. Einer der ersten führenden Vertreter dieser Kultureinrichtung wurde Anfang Juni vor 200 Jahren geboren. Sein Mitstreiter für die nationalen Rechte der Slowaken, Josef Miloslav Hurban, betrachtete William Paulini Tort als Nachfolger von Ludovic Stur, der führenden Persönlichkeit der nationalen Wiedergeburt. William Paulini Tort war ein großherziger Mann voller Gegensätze. Als einer der wenigen Vertreter der slowakischen Nationalbewegung heiratete er eine ungarische Adlige, nahm ihren Namen an und führte mit ihr eine sehr gute Beziehung. William Paulini wurde am 3. Juni 1826 in Senica als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. Am evangelischen Lyzeum in Bratislava war er Schüler von Ludovic Stur und nach seinem Abschluss wirkte er als Lehrer in Kremnica. Später arbeitete er als Beamter in Trenčín, Bitča und Kecskemet. Dort wurde er 1855 von dem kinderlosen Onkel seiner Verlobten adoptiert und fügte seinem Nachnamen auch den seiner Frau hinzu, Tort. Er war ein vielseitig interessierter Mann mit einem wachen Verstand und einem Sinn für zeitlosen Humor. Nachdem er aus dem Staatsdienst ausgeschieden war, widmete er sich der literarischen sowie der kulturellen Arbeit. Er gab die Belletristikzeitschrift Sokol, der Falke, und die humoristische Zeitschrift Černokňažník, der Hexenmeister, heraus.
Táto jeho schopnosť tlmočiť cez humor isté myšlienky.
Seine Fähigkeit, bestimmte Gedanken mit Humor zu vermitteln, wurde durch seine künstlerische Begabung unterstützt. Wir haben mehrere Bilder, die von ihm erhalten geblieben sind. Während seiner Tätigkeit als Chefredakteur der Zeitschrift Černokňažník zeichnete er einige Karikaturen und Cartoons.
Sagt der Direktor des Slowakischen Historischen Instituts der Matica Slovenska, Michal Bada.
Tento humor, ktorý sa nachádza v Černokňažníku, je...
Dieser Humor, der sich in Černokňažník befindet, ist für einen slowakischen oder auch jeden anderen Leser etwas anspruchsvoll. Es handelt sich nicht um primitiven, derben oder sarkastischen Humor, sondern um intellektuellen Humor. Man muss sprachlich, kontextuell und historisch gut vorbereitet sein, um ihn zu verstehen. Die Deutschen haben dafür den Ausdruck Kopfhumor. Man erkennt darin Tots Bestreben, auf humorvolle Weise pädagogisch auf die Leserschaft einzuwirken. Das war sehr interessant, auf die Missstände der Politik, des Alltagslebens, der sozialen Stellung der Einwohner in der Slowakei sowie auf die Beziehungen zwischen den Völkern in der Habsburger Monarchie und innerhalb Ungarns hinzuweisen. Es war eine sehr turbulente Zeit. Die 1860er Jahre sind von einem Einigungsprozess geprägt, zum Beispiel in Deutschland, in Italien. Der ehrgeizige Kaiser Napoleon III. Trat auf die Bühne und dazu kam noch der explosive Balkan. Dies bot eine bunte Palette an Möglichkeiten, auf die Schwachstellen und Achillesfersen der aktuellen Politik in Ungarn aufmerksam zu machen, mit der sich William Paulini Tort als politischer Anführer der Slowaken auseinandersetzen musste.
William Paulini Todt war auch in Buda, Skalica und Martin tätig. Er wurde der stellvertretende Vorsitzende der Matica Slovenska und verdiente sich um die Gründung des Gymnasiums in Martin, der Sparkasse sowie des Buchdruckaktienvereins. Im Jahr 1869 wurde er von den Slowaken im südlichen Ungarn, im heutigen Serbien, in den ungarischen Reichstag gewählt. Sein Einsatz für das Volk hatte auch eine visionäre Dimension, erinnert Anita Murgaschowa von der Matica Slovenska in Banská Bystrica.
On bol skutku politik, ktorý bránil záujmy Slovákov.
Er war in der Tat ein Politiker, der sich für die Interessen der Slowaken einsetzte. Vor allem vertrat er die Interessen der slowakischen Sprache innerhalb der Monarchie. Es ist zum Beispiel sehr interessant und wohl kaum zu erwarten, dass er als Abgeordneter des Ungarischen Reichstags einen Vorschlag zur Lösung der Verkehrsproblematik in der Monarchie vorlegte. Er hatte ein Projekt über den Nutzen des Eisenbahnbaus für die Bedürfnisse Ungarns.
William Paulini Todt war überzeugt, dass die Rechte eines Volkes unter Wahrung der Verfassungsmäßigkeit aus eigener Kraft errungen werden müssen. Gleichzeitig bemühte er sich um die Förderung der slawischen Verbundenheit und die Harmonisierung der Beziehungen zu den Ungarn, erläutert Lukáš Perny vom Slowakischen Literaturinstitut der Matica Slovenska.
On bol taký naozaj, že by som povedal, humanistický a až mierne povedal internacionalistický.
Er war, würde ich sagen, ein humanistischer oder sogar, gelinde gesagt, internationalistisch geprägter Vertreter der Nationalbewegung, von denen es nur sehr wenige gab. Ich würde ihn vielleicht mit Janko Kral vergleichen, teilweise auch mit Kolar und Schafarik. Auch sie standen für ein humanistisches, aufgeklärtes Verständnis, bei dem das Nationalbewusstsein Völker verbindet und nicht spaltet oder Konflikte hervorruft. Aus dieser Sicht ist er also ein sehr interessanter, aufgeklärter Mensch. Viel stärker empfand er das Unrecht seitens der sozusagen abtrünnigen Slowaken, die sich als Ungarn ausgaben, aber keine Ungarn waren. In diesem Sinne waren ihm echte Ungarn lieber als jene Slowaken, die sich, so könnte man sagen, auf die Seite des damaligen Feindes geschlagen hatten. Er erwartete, dass es bei gemeinsamen Fragen zu einer Einigung kommen würde. Josef Miloslav Urban bemerkte dazu in der Biografie, die er über ihn verfasste, dass er naiv gewesen sei.
Die Politikwissenschaftlerin Susanna Kiseková-Füle vom Archiv der Matica Slovenska forschte zu der slawischen Verbundenheit, für die William Paulini Todt geworben hat. Was stand hinter seiner Vorstellung von Zusammenarbeit?
Solidarität und vor allem kulturelle Verbundenheit, da politische Solidarität nicht in Frage kam. William Paulini Todt war sogar überzeugt, dass die Slowaken sozusagen den Mittelpunkt des gesamten Slawentums bilden. Um ein vollwertiges nationales Leben führen zu können, sollten wir uns alle zusammenschließen. Er glaubte, dass wir eine gemeinsame Sprache haben würden. Er ging davon aus, dass es einst eine gemeinsame Sprache gab und sich die einzelnen Sprachen erst im Laufe der natürlichen Entwicklung auseinander entwickelt hätten. Ob dies belegbar ist, bleibt unklar. Um sich schließlich vereinen zu können, sollte jeder Slave zwei slawische Sprachen beherrschen, seine eigene und die russische. Zugleich meinte er, dass sich auch die Russen weiterentwickeln und slawischere Wörter haben werden. Damit meinte er wohl eher slowakischere Wörter, denn die Russen sollten neben ihrer eigenen Sprache auch Slowakisch beherrschen.
Susanna Kiseková-Füle hatte nach eigenen Angaben erwartet, in den Archiven mehr Aktivitäten von William Paulini Todt zu finden, die auf eine Kooperation mit anderen slawischen Völkern abzielten. Diese scheinbare Zurückhaltung hatte jedoch ihre Gründe.
Um jene nationale Eigenständigkeit zu bewahren, die sie bis dahin mehr oder weniger erreicht hatten, konnten sie ihre Zuneigung zu den slawischen Völkern nicht allzu offen zeigen. Die Ungarn hätten dies als Bedrohung für ihre Politik der Magyarisierung und die Idee eines gemeinsamen ungarischen Staates angesehen, in dem die Slawen nicht so viel Mitspracherecht gehabt hätten, wie sie es sich gewünscht hätten. Da sie keine größeren Schritte unternehmen konnten, versuchten sie zumindest Publikationen auszutauschen, gemeinsame wissenschaftliche Tagungen zu organisieren oder an Feierlichkeiten teilzunehmen. Obwohl sie versuchten, in der slawischen Frage eher im Verborgenen zu arbeiten, insbesondere William Paulini Todt, führte dies zur Schließung der Matica Slovenska.
Die ungarische Regierung stellte 1875 die Tätigkeit der Matica Slovenska ein. Sie beschlagnahmte deren Vermögen, stellte die finanziellen Mittel später einem Bildungsverein zur Madjarisierung der Slowaken bereit und verteilte die Sammlungen auf die Bezirksmuseen. William Pavlini dort setzte sich für die Wiederbelebung der Matica Slovenska ein, was jedoch erst 1919 gelang, rund 42 Jahre nach seinem Tod. Im Jahr 1876 erschien sein Werk Slovenske Bajoslovie, slowakische Sagenwelt, in dem er sich sogar spekulativen, mythologischen Vorstellungen über die Entstehung der Sprache zuwendet, sagt Lukáš Perny vom Slowakischen Literaturinstitut der Matica Slovenska.
Napríklad má tam teóriu, že vlastne praobyvatelia ľudstva pochádzajú od Kaspického mora.
Er vertritt dort beispielsweise die Theorie, dass die Urbevölkerung aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres stammt. Es handelt sich, so könnte man sagen, um spekulative Theorien. Aber wenn man seine Texte liest, erkennt man, dass er ein sehr gebildeter Mensch war und über ein enormes Wissen auch aus anderen Kulturen verfügte. Er zieht gewisse Parallelen zwischen einzelnen Wörtern verschiedener Völker. Also könnte man es als eine paläolinguistische Arbeit bezeichnen. Man könnte sagen, dass William Paulini Tod wohl der erste slowakische Paläolinguist war.
William Paulini Tod starb am 6. Mai 1877 in Martin. Einen ausführlichen und zutiefst persönlichen biografischen Nachruf verfasste Josef Miloslav Hurban für den Almanach Nitra, der zu den bedeutendsten kulturellen Schriften jener Zeit gehörte. Darin vergleicht er William Paulini Tod mit einem Meteor am Himmel der Slowakei und betont, dass sein Tod eine spürbare Lücke im politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Leben der Slowakei hinterlassen habe. Der Kulturwissenschaftler Lukáš Perny sieht das größte Vermächtnis von William Paulini Tod in seinem unermüdlichen Bestreben, Völker miteinander zu verbinden. Seine humanistischen Ansichten seien auch heute noch hochaktuell, in der Zeit verheerender Kriege und Konflikte. William Paulini Tod erinnert uns daran, dass die Kultur und die Sprache eines Volkes keine Grenze, sondern eine Brücke sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Eva Medelská am Mischpult und Marika Antašová am Mikrofon danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55. In 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Na chvíľu celkom bez